Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich darf weitermachen in unserer Serie Geboren. Ist jetzt gut 3,5 Jahre her. Ich war mit dem Rainer auf Mallorca. Und dort hatten wir eine ziemlich spannende Woche und es war ein Morgen, es war zwar herrliches Wetter, Sonnenschein, aber es hat extrem viel Wind gehabt. Wind und dementsprechend auch Wellen. Und erst sind wir an den Strand gegangen und haben uns das Spektakel angeschaut. Und wenn du das schon mal gemacht hast, wenn du schon mal so am Strand gestanden bist und hast Wind und Wellen zugeguckt, das kann schon sehr beeindruckend sein. Du kriegst so irgendwie so ein Feeling, man wird so ein bisschen melancholisch und philosophisch und du siehst so irgendwie, wow. So, und dann kamen wir auf die Idee, wir gehen in die Wellen. Wir gehen baden. Da gab es zwar irgendwo so Fahnen, die das irgendwie regulieren, aber das wussten wir gar nicht. Wir haben einfach gedacht, komisch, dass außer uns keiner, aber wir machen das. Und wir sind ins Wasser gegangen, hey, und das ist ja schon nochmal eine ganz andere Nummer, gell? Ob du so die Wellen siehst oder wenn du dann da stehst und ich wiege jetzt tatsächlich doch mehr als 50 Kilo und das Wasser kommt und puff, dich haut es einfach nur weg. Also noch nicht mal den Hauch einer Chance stehen zu bleiben. Das Wasser, boom, haut dich einfach nur so weg. Das fand ich extrem beeindruckend. Es war schon so ein Moment, wo ich echt so dachte, wow, hey, was für eine Kraft ist so in der Natur drinnen. Und es ging uns beides so und das hat uns richtig geflasht. Viele haben das schon mal erlebt von uns. Und viele würden sagen, ja, es ist echt beeindruckend, das Meer. Aber ganz ehrlich, so dieses beeindruckenden Momente und selbst das Baden, das Nasswerden, nutzt dir überhaupt gar nichts, wenn du über das Meer möchtest. Wenn du nicht ans Meer möchtest, wenn du nicht baden möchtest, sondern wenn du über das Meer willst, dann nutzt dir das alles nichts, dein beeindruckender Moment, sondern dann brauchst du ein Schiff, dann musst du dich auf den Weg machen, dann brauchst du eine Karte und dann musst du dieses Risiko, das Abenteuer eingehen, übers Meer hinweg zu reisen und zu ziehen. Jetzt fragst du dich vielleicht, hey, okay, was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun? Und mit Gott kommt noch. Manche Menschen sagen zu mir, weißt du, um zu glauben, um eine Gotteserfahrung zu machen, da brauche ich keine Kirche. Also wenn ich Gott erleben will, dann gehe ich in die Natur. Und ganz ehrlich, ich kann das nachvollziehen. Ich finde das auch mega beeindruckend. So in den Bergen drin, Dolomiten, vielleicht noch bei blauem Himmel oder gerade am Meer oder so. Mich flasht das auch und die Natur kann mich wirklich auch ehrfürchtig vor Gott machen. Also den Zugang, den verstehe ich. Vielleicht sagst du aber, nee, Natur, das ist gar nicht mein Ding, sondern ich bin so der Worship-Typ. Ja, so Musik, fette Bässe, coole Texte, Emotionen, so das ist dein Zugang zu Gott. Und du sagst, ja, im Worship, da bin ich wirklich in Gottes Gegenwart, in Gottes Nähe, da spüre ich und da erlebe ich ihn. Vielleicht sagst du, Mark, das ist beides nicht so meins, ich bin eher so der Denkertyp. Ich beschäftige mich viel mit christlichen Lehren und lese viel und denke drüber nach und das ist dann so dein Ding. Und wisst ihr, das ist alles cool, aber ich behaupte jetzt mal, das ist alles so wie am Meer sitzen und zuschauen. Ab und zu mal baden, gebe ich zu. Man wird schon mal nass, man hat schon mal ein tolles Erlebnis, so eine Gotterfahrung. Aber wir verwechseln das oft, diese Zugänge zu Gott und Gottes Erfahrungen mit Christsein. Christsein ist nicht tolle Momente mit Gott erleben. Christsein ist nicht Staunen über Gottes Größe, das gehört alles dazu, ja. Aber Christsein ist übers Meer gehen. Christsein heißt, du machst dich auf den Weg, denn Jesus selber behauptet, dass er dich über das Meer führen will. Er will dich in ein neues Land führen, in ein neues Leben hineinführen gar. Und das ist ziemlich weit, wie er da ausholt. Jesus ist gekommen, er ist geboren, um zu leben. Und das klingt mega banal, weil ja was denn sonst? Geboren, um zu leben. Aber ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Die alten Griechen, die hatten eine sehr spannende Sprache. Und die griechische Sprache ist manchmal umfangreicher als Deutsch. Sie nehmen, wo wir ein Wort haben, nehmen sie verschiedene Wörter dafür. Das findest du zum Beispiel bei Liebe. Und da merkst du auch, ja, alles so Liebe zu nennen, irgendwie vom Hotdog, McDonald's und deiner Partnerin, irgendwie, das wird dem nicht so richtig gerecht. Und unter anderem ist es auch so mit dem Wort Leben. Die Griechen hatten zwei Worte dafür, und zwar einmal das Wort Bios und einmal das Wort Zoe. Und das sind zwei Wörter, die etwas völlig Unterschiedliches meinen, aber wir nennen es heute einfach Leben. Wir sagen, das ist Leben. Bios meint unser biologisches Leben. Bios meint Haut, Fleisch, Atmen, Stoffwechsel, Herzschlag, Sterben. Das meint Bios. Zoe ist mehr. Zoe ist bei den Griechen etwas, was drüber steht. Es ist irgendwie so ein bisschen transzendent. Es wird dem Geistlichen zugesprochen. Es ist unsterblich und es ist irgendwie so nebulös weit weg. Und weil sie es nicht greifen konnten, haben sie das Zoe ihren Göttern zugesprochen und haben gesagt, wir Menschen, wir haben Bios, ihr Götter, ihr habt Zoe. Und das sind so zwei verschiedene Dinge. Das Spannende ist, obwohl die Bibel zumindest im ersten Teil nicht griechisch geschrieben wurde, verwendet sie auch diese zwei Begriffe. Auch im Hebräischen, in der Ursprache der Bibel, wird das unterschieden zwischen Bios und Zoe. Nur der Unterschied ist, dass die Hebräer Zoe nicht als etwas Nebulöses, nicht Greifbares beschreiben. Nein, nein, sie geben dem einen Namen. Sie sagen, das ist ewiges Leben. Zoe ist das ewige Leben in Gottes Gegenwart, gefüllt von seinem Geist, in unmittelbarer Nähe mit Gott. Nichts, was uns trennt von Gott, in seiner Gemeinschaft, in deiner Bestimmung drin, das ist Zoe. Und ich glaube, wir haben eine Vorstellung davon. Zoe als das vollkommene Leben in Gottes Gegenwart. Und jetzt stellt Jesus eine sehr kühne Behauptung auf. Jesus erwiderte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus sagt, ich hole dich ab am Strand. Dort, wo du noch gerade so begeistert bist von dem Meer, von dem Anschauen. Ja, du bist geflasht und du bist vielleicht einmal nass geworden, du liebst das Baden. Sagt Jesus, ich hol dich ab und ich laufe mit dir übers Meer. Ich führe dich von Bios ins Zoe. Allerdings sagt Jesus, in dieses Zoe gibt es nur einen einzigen Weg. Ich bin dieser Weg. Hey, und wir checken nicht, was Jesus sagt. Manchmal ist es für mich ein Riesendilemma, wo wir in unserer Gesellschaft stehen. Wir sind so lauwarm. So, Jesus, ja, schon cooler Lehrer, tolle Moral, was er so von sich gibt, ist schon richtig cool. Aber Jesus stellt einen knallharten Anspruch. Er sagt, es gibt einen Weg von Bios in Zoe, aber nur einen einzigen und der bin ich. Und jetzt hast du das Dilemma, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die Bibel ist oft bunt, aber da ist sie schwarz-weiß. Zwei Möglichkeiten. Entweder das, was Jesus sagt, stimmt nicht. Wow, hey, und dann sollten wir vorsichtig sein. Weil wenn ein Mensch wirklich aufsteht und so einen Anspruch stellt, und sagt, ich bin der einzige Weg, der dich in echtes Leben führt, und er lügt, hey, dann denk bitte nach, warum. Dann ist Jesus bestenfalls ein Lump. Wahrscheinlich ein Verbrecher, geistesgestört, völlig schräg. Ich meine, wenn ich echt einen Mensch so auf seine Seite ziehen will, so absolut, und er lügt, dann wäre ich sehr vorsichtig. Die zweite Möglichkeit ist, das stimmt. Das stimmt, was er sagt. Er ist wirklich dieser einzige Weg. Hey, und wenn das wirklich stimmt, dann sollten wir aufhören mit lauwarm. Weil dann kannst du entweder diesem Weg folgen oder du wirst das Leben nie erreichen. Und das ist ziemlich logisch und fordert eine Konsequenz von uns. Ich möchte mit dir anschauen heute, was eigentlich genau die Bibel sagt, wie wir dieses Zoe erreichen können. Und dazu habe ich dir eine der bekanntesten Bibelstellen mitgebracht, die du bestimmt schon irgendwann mal gelesen oder gehört hast. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich weiß nicht, ob du über diese Bibelstelle schon mal nachgedacht hast. Mir ging das früher so, wann immer ich die gelesen habe, bin ich gestolpert. Seinen einzigen Sohn. Hä? Sind wir nicht alle Gottes Kinder? Der hat dich und mich und dich doch auch gemacht. Warum steht da, dass er seinen einzigen Sohn gab? Und je nach Übersetzung liest du dann Lutherdeutsch einzig geborenen oder eingeborenen, und dann wird es für mich noch viel schwieriger. Dann frage ich mich, wie, Jesus war ein Eingeborener? Ist das jetzt dann politisch noch korrekt? Oder? Und manchmal hilft es auch hier wirklich zu schauen, was dort im Original steht. Auf Griechisch wurde das verfasst und dort heißt es seinen Monogenes. Und Monogenes heißt der einzig Erzeugte. Ha, der einzig erzeugt. Gezeugt, geschaffen, so what? Ich meine, was ist der Unterschied? Und ist es überhaupt wichtig? Bist du gezeugt oder geschaffen? Und wir haben uns ja angewöhnt, unsere Tradition unserer Sprache, die legen wir ja ab. Das ist ja irgendwie oldschool, machen wir nicht mehr. Aber manchmal ist es wirklich wichtig, dass wir nochmal hinschauen. Weil wisst ihr, Zeugen, also jetzt nicht von einem Unfall zeugen, sondern etwas zeugen, wissen wir eigentlich ganz genau, was das meint. Ein Mann zeugt ein Kind. Wenn man etwas zeugt, dann entsteht etwas von deiner eigenen Art. Das heißt zeugen. Also ein Mann zeugt ein Baby, ein Biber zeugt einen kleinen Biber. Ein Vogel zeugt Eier, aus denen kleine Vögel werden. Wenn man etwas zeugt, entsteht etwas von der gleichen Art. Wenn man etwas erschafft, dann macht man etwas, das von einer anderen Art ist als man selbst. Und in der Bibel heißt es, Gott hat den Mensch erschaffen. Und das mache ich jetzt. Ich spiele jetzt Gott, okay? Also Gott nahm einen Klumpen Erde. Jetzt habe ich hier so einen Klumpen Erde, aus dem der Mensch gemacht ist. Wobei ich muss zugeben, bei der Farbgebung wird jetzt wahrscheinlich eher ein Yoda entstehen als ein Mensch. Aber gut, das ist jetzt reine Farbgebung. Ich werde das nicht bekommen, müssen wir machen. So, Hammer den Mensch. Ich finde, das sieht schon brutal ähnlich. Soll ich jetzt sagen, wem? Nein, Spaß. Hey, so ähnlich hat es Gott gemacht. Er nahm eine Klumpen Erde und formte daraus eine Figur. Und ihr wisst alle, das ist jetzt kein Mensch. Das sieht noch nicht mal so ähnlich aus. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Es gab einen Menschen, der konnte das besser als ich. Der hieß Michelangelo. Und der hat auch sowas gemacht wie ich, nur der konnte es halt wirklich. Hey, und es ist unfassbar, mit was für Details er Statuen geschaffen hat. Es ist, wenn du das mal in echt siehst, du stehst wirklich davor und wirst sprachlos. Aber am Ende ist es einfach nur eine Statue und kein Mensch. So, was ist jetzt der springende Punkt? Was Gott zeugt, ist Gott. Und was Gott schafft, ist nicht Gott. Und Gott hat alles geschaffen, was er geschaffen hat, mit einer Absicht, mit einem Zweck. Die Bibel sagt, es ist gemacht, um ein Spiegel zu sein, um ein Hinweis zu sein auf Gott. So ist zum Beispiel das Universum in seiner unvorstellbaren Größe ein Hinweis auf Gottes Größe. Und wir alle wissen, das Universum ist nicht Gott. Es ist ein Hinweis darauf. So ist die Zelle des Menschen mit ihrer unfassbaren Detaillierung ein Hinweis auf diesen unfassbar detaillierten Gott. Gott, der bis ins Allerkleinste hinein durchdacht und perfekt ist und Ordnung hat. Und wir wissen, die Zelle ist nicht Gott. Und wenn du Materie nimmst, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, dann sagen Leute, ja, da findest du Gott wieder, weil in Materie steckt Energie. Es ist ein Sinnbild für Gott. In Gott steckt Energie, aber Gott ist nicht Materie. Und mir ist der Punkt so super wichtig, damit wir wirklich verstehen, um was es geht. Jesus ist gezeugt. Er ist Gott. Und Gott macht etwas, was für mich unfassbar ist. Er kommt und geht da hinein. Er presst sich hinein in Bios. Ein Moment, der mich jedes Jahr an Weihnachten aufs Neue flasht. Ich bin manchmal Opfer meiner Fantasie, aber manchmal frage ich mich, was wäre eigentlich gewesen, wenn Maria keinen Bock auf Stillen gehabt hätte? Trick verreckt. Gott wird Mensch und kann nichts machen, weil er wird halt nicht gefüttert. Denken wir dann allen Ernstes, nein, Jesus war der Mini-Superman. Der braucht es nicht. Doch, Jesus brauchte die Milch seiner Mutter, sonst wäre er als Baby gestorben. Jesus war wirklich Mensch. Jesus ist komplett raus aus dem Zoo, rein in das Bios. Und wenn du das zu Ende denkst, dann verstehst du hochkomplizierte Stellen der Bibel ganz einfach. Warum musste Jesus getauft werden? Weil in der Taufe der Vater sagt, dieses Bios, was wir Jesus genannt haben, nehme ich jetzt an, ich adoptiere ihn. Ich sage euch Menschen, das ist mein Sohn. Der da drin steckt in dem Bios. Das ist mein Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und Jesus kam zu einem einzigen Zweck, um uns auf dieser Welt Verwandlung von Bios in Zoe möglich zu machen. Und jetzt denkst du, ja, warum? Warum war das so kompliziert? Ich meine, du müsst doch jetzt nur diesem fast perfekten Menschen hier Leben einhauchen. Und jetzt merkst du, ich bin nicht Gott. Sonst würde er aufstehen. Gott nahm diesen Klumpen Erde und er formte den Menschen daraus und er machte das wirklich, er hauchte ihm Leben ein. Und dieser Hauch, ihr müsst verstehen, Bibel ist immer Symbolsprache. Immer, immer, immer. Er haucht, er gab diesem Klumpen Erde den Heiligen Geist. Und dieser Klumpen Erde wurde zu Zoe. Eine lebendige Seele für die Theologen. Es wurde Zoe, dieser Klumpen Erde. Und der Mensch lebte in perfekter Symbiose mit Gott. Er war in der unbegrenzten Gemeinschaft mit dem Vater. Er wusste, wozu er da war. Er kannte seinen Sinn. Seine Arbeit war gesegnet. Das, was er getan hat, ist ihm gelungen. Er war in dieser unfassbaren Nähe Gottes. Und glaubt mir, ich bin mir absolut sicher, auch wenn er gefallen ist, hat er geblutet. Der war verletzt. Aber in der Gegenwart Gottes, bumm, sofort wieder gesund. In der Gegenwart Gottes ging alles, was ihm schief lief, sofort wieder in Ordnung. Das war Zoe. Klingt paradiesisch, gell? Genau so nennt es die Bibel. Und in diesem Paradies drinnen ließ der Mensch sich verführen. Die Schlange sagte, hey, das ist gut und schön, aber weißt du, am Ende, hey, du bist doch nichts anderes als Gott. Come on, guck dich doch mal an. Warum solltest du dem den Vorrang geben? Du kannst doch alles selber. Und der Mensch hat gesagt, ja, stimmt eigentlich. Warum noch ein Unterschied? Wenn ich eh schon der Spiegel bin, dann mache ich mich doch zum Gott. Und wisst ihr, das Fatale an der Bibel ist, dass wir oft hergehen und sie wie ein Geschichtsbuch betrachten. Und dann lesen wir unseren Kindern vor aus dem Garten Eden und der Apfel, was da gar nicht steht. Aber dann, das sind so Geschichten, die wir erzählen. Aber das ist keine Geschichte. Mir ist es diese Woche nochmal unfassbar aufgegangen, wenn es bei Gott den Faktor Zeit nicht gibt. Und das glauben wir, dass es bei ihm irgendwie anders funktioniert mit Zeit. Wisst ihr was, dann passiert Garten Eden und der Sündenfall jetzt gerade. Jetzt gerade. Das ist nicht da hinten irgendwann mal gewesen. Jetzt gerade in diesem Moment entscheidest du, entscheide ich, entscheiden wir. Hey Gott, wir können das ohne dich. Es ist eine immerwährende Geschichte. Und Gott straft gar nicht, sondern Gott ist konsequent. Und er sagt, hey, wenn du Mensch das tust, dann hat es Folgen. Und wie unterscheidet sich jetzt Bios von Zoe? Das Erste, wir sterben. Das ist Bios. Wir sterben. Und du kannst machen, was du willst. Du kannst Kopfstände machen. Du kannst Milliarden ausgeben. Du kannst alles tun. Eins ist Fakt, du wirst sterben. Das ist Bios. Darin bist du gefangen. Das Zweite, und das wollen wir genauso wenig wahrhaben, das Leben ist ungerecht. Bios ist ungerecht. Darwin hatte einen Funken Weisheit bekommen von Gott und hat festgestellt, hey, in Bios gilt das Recht des Stärkeren. Ja, er hat recht. Das stimmt, das ist Bios. Survival of the fittest. Bist du nicht der fittest? Pech gehabt. Bist du weg vom Fenster? Das ist Bios. Und das Dritte, aus Bios kommst du selber nicht mehr raus. Das kann der jetzt so locker sagen da oben. Ich muss mich ja nur genug anstrengen. Probier's. Und du wirst sehr, sehr müde werden. Im Römerbrief schreibt Paulus mal, deshalb hat Gott sie all ihren Trieben und schmutzigen Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigten. Boah, ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich glaube, es gab einen Moment, in dem Gott entschieden hat, für einen bestimmten Zeitraum, sagt Gott zu uns Menschen, dein Wille geschehe. Was so attraktiv klang bei der Schlange. ist die Hölle auf Erden. Dein Wille geschehe. Und jetzt werde einfach ehrlich zu dir. Was steckt da drin in dir an Willen? Wenn das wirklich alles passiert, was ich will, dann gute Nacht. Es ist eine Folge der Sünde, dass wir unseren Wünschen und Begierden ausgesetzt sind. Und jetzt behauptet Jesus, ich kann das wieder zurückdrehen. Ich kann machen, dass aus dem hier wieder Zoe wird. Wie soll das bitte funktionieren? Ein extrem schlauer Mann, der unheimlich viel über Gott wusste, kam genau mit der Frage zu Jesus. Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sie nicht zu ihm stellt. Er betrachtet Jesus als Lehrer. Erinnert ihr euch die drei Zugänge zu Gott? Natur, Worship, Wissen. Er ist so ein Wissenstyp. Jesus, du hast schlaue Lehren. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos fragt der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch nicht einmal auf die Welt kommen. Und Herr, bitte lach nicht an der Stelle. Wir neigen wirklich zu einer Arroganz gegenüber den Menschen in der Bibel. Ich glaube, Nikodemus formuliert einfach nur das, was in jedem von uns steckt. Diese Frage, wie soll das bitte schön gehen? Hey, jetzt bin ich doch Mensch. Jetzt bin ich doch erschaffen. Jetzt habe ich meine Erfahrung. Jetzt habe ich mein Leben gelebt. Jetzt habe ich Dinge toll gemacht und Dinge verbockt. Ich bin doch jetzt da, wo ich bin. Wie bitte soll das denn gehen, dass das nochmal von vorne beginnt? Ich versichere dir, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen, Bios. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, der bekommt ein neues Leben. So Zoe-Leben beginnt erst in dem Moment, wo Gottes Geist in dich hineinkommt. Und nicht, wenn du begeistert bist von Gott. Nicht, wenn du die Natur anschaust und sagst, boah, da muss ein Schöpfer dahinter sein. Nicht, wenn du sagst, hey, die Lehren der Christen sind spannend, die sind interessant. Das ist es alles nicht. Nikodemus ließ nicht locker. Wie soll das vor sich gehen? Und Jesus erwiderte, du bist ein anerkannter Gelehrter in Israel und du verstehst das nicht. Er war einer, der aufs Meer geschaut hat. Er war einer, der ab und zu auch mal gebadet hat. Und Jesus sagt, das reicht nicht. Es ist noch nie jemand zum Himmel hinaufgestiegen, außer dem Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an eine Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Deshalb ist Jesus geboren. Geboren, um zu leben. Geboren, damit du mit Leben beginnen kannst. Er berichtet hier von einer Situation damals im Volk Israel. Gott war so sauer und er strafte die Menschen. Und Mose sollte an einer Stange oben eine bronzene Schlange anbringen und jeder, der da hinschaut, musste nicht sterben. Und das sagt Jesus über dich. Wenn du das annimmst, wenn du das glaubst, wenn du ihm wirklich vertraust, dass wenn du ihn anschaust, nicht sterben musst, dann beginnt neues Leben. Und das Krasse ist, das passiert jetzt nicht wie ein Blitzschlag. Das ist nicht so. Du kannst jetzt nicht ein Übergabegebet sprechen und dann bist du übers Meer, dann bist du fertig, dann bist du in Zoe-Leben drin. Nein, es beginnt. Es beginnt ein Weg. Und wie gehen wir Menschen Wege? Schritt für Schritt für Schritt. Deshalb gibt es hier Next Step. Das ist der Grund, warum wir diese Kultur im ganzen ICF-Movement haben. Es gibt immer einen nächsten Schritt. Und es ist so crazy, du kannst dich heute zum ersten Mal für Jesus entscheiden oder seit 80 Jahren mit ihm unterwegs sein. Es gibt für dich einen nächsten Schritt. Einen Schritt weiter übers Meer. Einen Schritt weiter hinein in dieses Zoe-Leben. Und wohin führt das? Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Hey, wisst ihr, das ist der Grund, warum du lebst. Das ist der wahre Grund, warum du lebst. Du sollst Jesus ähnlicher werden. Schritt für Schritt. Für Schritt, für Schritt, für Schritt. Und wenn du das tust, wenn du damit begonnen hast, dann passiert etwas, was völlig unlogisch ist. Dann wird alles in deinem Leben, ausnahmslos alles, alles Gute, alles Schlechte, alles Schöne, alles Kaputte, alles Traurige, alles dazu dienen, dass du ihm ähnlicher wirst. Ich möchte am Schluss dieser Predigt in diese Landkarte einsteigen mit dir, die uns Jesus hinterlassen hat. Die Landkarte ist die Bibel. Jesus sagt nicht nur, folge mir. Er hat uns auch wirklich gesagt, wo er hingeht und wie es funktioniert. Und ich lese dir jetzt einen Teil der Bibel vor und lasse das einfach auf dich wirken. Und bete, dass der Heilige Geist diese Worte jetzt in dir lebendig macht. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert. Doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet. Wir müssen nicht mehr unseren Wünschen und unserem Verlangen folgen. Denn wer dem folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, dann werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, der führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und sagen, aber, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Und darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in die Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat uns die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen Leben befreit werden. Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits ja den Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, wir seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir jetzt nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. hoffen bedeutet noch nicht haben. Denn was jemand schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Und dabei hilft uns der Geist Gottes in all unserer Schwachheit und Not. Wir wissen auch nicht mal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie man es nicht in Worte fassen kann. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, der weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zu neuem Leben erwählt hat. Vater, und das ist zu hoch und zu kompliziert und zu schwer, dass wir es begreifen würden. Das Einzige, was wir jetzt tun können, ist uns nach deinem Geist ausstrecken. Und ich lade dich ein, während wir dieses Lied jetzt singen, dass du für dich selber in deinen Worten, wie immer du das formulieren möchtest, eine Bitte sprichst an Gott und sagst: Bitte, Vater, schenk mir den Heiligen Geist. Schenk mir den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist in dich kommt, weil du bittest und Gott wird antworten, werden sich Dinge klären. Du wirst Antworten haben, wo du jetzt nur Fragen siehst. Du wirst einen Frieden bekommen, wo du jetzt nur Unruhe siehst. Denn Gott ist treu und gerecht, wenn wir ihn bitten, wird er uns geben. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.